Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem WC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 88 und wir nehmen auf am Mittwoch, dem 25. März um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Arventures und Wenger Fieli. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an unseren weiteren Partner Omnium. Die haben nach nur 17 Tagen die Private Round der Finanzierungsrunde mit einem Betrag von rund 900.000 Schweizer Franken erfolgreich abgeschlossen. Kudos nach Zürich zu Omnium. Well done. Ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Ja, Gi, schreiten wir zu den aktuellen Themen. Was sind denn heute die Schwerpunkte?
Ja, heute diskutieren wir natürlich über die Digital Shapers 2026. Die wurden diese Woche bekannt gegeben. Dann haben wir den European Deep Tech Report von Dealroom auf dem Programm und das erste Closing des neuen Schweizer VCs Vitamin C. Im Schwerpunktthema begrüßen wir Vanya Humanes, CEO und Managing Partner vom Kickfund. Dabei diskutieren wir über den einzigartigen Approach vom Kickfund. Die Hörerfrage ist auch sehr aktuell und dort geht es um den Exit von River an Amazon. Und zum Schluss haben wir dann wie immer die Transaktion der Woche auf dem Programm. Lass mich gleich mit der ersten News starten. Du bist biased, vielleicht sogar ein bisschen Konflikte, könnte man sagen. Wir sprechen über die Digital Shapers 2026, eine der wichtigsten Auszeichnungen für die digitale Innovation der Schweiz. Bereits zum 8. Mal wurden 100 Persönlichkeiten geehrt, die unsere digitale Zukunft prägen, von KI über Robotik bis hin zu Fintech und Healthtech. Was die Schweiz dabei besonders macht, sie gehört zu den Ländern, die nicht nur über Technologien sprechen, sondern sie aktiv mitentwickeln und mitgestalten. Spitzenforschung, starke Startups und globale Tech-Unternehmen treffen hier aufeinander und genau daraus entsteht echte Innovation. Was mich besonders fasziniert und was wir auf Burnrate immer wieder diskutieren, ist die Dynamik. Mehrere Technologien entwickeln sich gleichzeitig, KI, Robotik, Cloud, Quantencomputing und beginnen sich nun gegenseitig zu verstärken. Genau hier kommen die Digital Shapers ins Spiel. Es sind Menschen, die nicht nur mitdenken, sondern vorangehen, die Ideen in konkrete Anwendungen übersetzen und damit echten Impact schaffen für Wirtschaft und Gesellschaft. Max, an dieser Stelle herzliche Gratulation zur Wahl zum Digital Shaper. Es ist mir eine Ehre, mit dir den Podcast aufzunehmen, mit einem Digital Shaper und natürlich auch mit dir als General Partner Koyo weiter voranzutreiben. Und es ist nicht das erste Mal, dass du diesen Titel oder diese Ehrung erhältst, sondern bereits das zweite Mal. Was bedeutet es denn für dich, als Digital Shaper ausgezeichnet zu werden, Max?
Ja, vielen Dank, Guy, für die Lorbeeren. Ja, es ist sicherlich eine große Wertschätzung für das, was wir als Team aufgebaut haben. Solche Auszeichnungen zeigen, dass wir eben auf dem richtigen Weg sind, gerade in einem Umfeld, das sich so schnell verändert, wie schon lange nicht mehr. Also die Volatilität, die Diskontinuität der Wirtschaft ist durch die Digitalisierung sehr stark angewachsen und deshalb ist es wichtig, dass man die auch aktiv mitgestaltet. Deshalb ist es gleichzeitig ein klarer Auftrag an die Digital Shaper, also an uns, weiter neugierig zu bleiben, weiter zu experimentieren und Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch für das gesamte Ökosystem.
Ja, da mache ich mir bei dir jetzt gar keine Sorgen. Und als Digital Shaper, wo siehst du denn jetzt aktuell die größten Chancen für die digitale Schweiz?
Ja, ich sehe die größten Chancen ganz klar in unserer Fähigkeit, verschiedene Stärken zu kombinieren. Der CEO der Swisscom, Christoph Aeschlimann, hat gestern an der Digital Shapers Gala ein sehr interessantes Keynote-Referat gehalten, in dem er gesagt hat, dass die Schweiz eben nicht dem Silicon Valley nacheifern soll, sondern sich auf die eigenen Stärken besinnen sollte. Und da gebe ich ihm 100% recht. Wir haben exzellente Forschung, wir haben Zugang zu Talenten und wir haben eine starke Wirtschaft. Das ist eine seltene Kombination. Wenn wir es schaffen, diese Bereiche noch enger zu vernetzen, zu verzahnen, können wir gerade in Zukunftsfeldern wie KI, nachhaltige Technologie oder eben digitale Infrastruktur eine führende Rolle in Europa und sogar global einnehmen. Wichtig ist dabei, dass wir schnell bleiben, agil bleiben, mutig entscheiden und offen für internationale Zusammenarbeit sind.
Ja, extrem spannend. Schauen wir mal, wo die Schweiz in ein paar Jahren steht. Dann kommen wir zur zweiten News. Und hier sprechen wir über den European Deep Tech Report 2026 von Dealroom und Lakestar, der auf die Frage eingeht, die immer wichtiger wird: Wie positioniert sich Europa im globalen Technologiewettbewerb? Deep Tech, also Technologien wie KI, Robotik, Quantencomputing oder neue Energielösungen, die gelten als nächste große Wachstumstreiber. Und Europa hat hier echte Chancen. Bereits heute fließt ein wachsender Anteil des Venture Capitals in Deep Tech und Startups erreichen schneller Unicorn-Status als klassische Tech-Unternehmen. Gleichzeitig geht es um mehr als nur Wirtschaft. Deep Tech entscheidet zunehmend über geopolitische Stärke und technologische Souveränität. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann wird klar, Deep Tech ist nicht einfach ein Trend, sondern es ist effektiv die nächste industrielle Welle. Was besonders spannend ist, Europa hat in diesem Bereich echte strukturelle Vorteile. Starke Universitäten, viel Grundlagenforschung und ein wachsendes Netzwerk aus Startups und natürlich Investoren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir haben diese Chancen in der Vergangenheit nicht immer genutzt oder meistens ehrlich gesagt nicht. Beim Internet, bei Plattformen und bei Software haben andere Regionen, zumeist die USA, dominiert. Jetzt haben wir mit Deep Tech eine neue Gelegenheit. Die große Frage ist also, schaffen wir es diesmal, Innovation nicht nur zu entwickeln, sondern sich auch global zu skalieren? Max, warum ist Deep Tech gerade jetzt so relevant für Europa und die Schweiz?
Ja, ich denke, der entscheidende Unterschied ist, dass Deep Tech auf echten technologischen Durchbrüchen basiert, eben nicht nur auf austauschbaren Geschäftsmodellen. Das heißt, wer hier erfolgreich ist, baut langfristige Moats, also Wettbewerbsvorteile auf, zum Beispiel durch Patente oder spezialisierte Infrastruktur. Und gerade Europa und insbesondere auch die Schweiz haben eine starke Ausgangslage, weil viel Innovation aus Forschung und Universitäten kommt. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Und was man auch sieht, Deep Tech Startups entwickeln sich oft schneller zu global relevanten Unternehmen, wenn die Technologie eben einmal funktioniert, kann das extrem schnell gehen. Das hat man jetzt bei diversen Startups auch gesehen, bei diversen Exits von River. Wir sprechen später auch darüber. Ja. Ja, wo siehst du denn aktuell die größte Herausforderung, Guy, damit Europa dieses Potenzial wirklich auch ausschöpfen kann?
Ja, für mich ist es klar, die Skalierung. Europa ist wirklich extrem stark darin, Ideen zu entwickeln, aber oft werden dann die erfolgreichen Unternehmen später in andere Märkte gezogen, weil dort mehr Kapital ist oder bessere Rahmenbedingungen vorherrschen. Das heißt, die Firma zieht ab von Europa, geht dann in Amerika oder woanders an die Börse und das ist halt nicht mehr eine europäische Firma. Ein weiterer Punkt ist die Fragmentierung. Viele Länder, wir haben mit alle unterschiedliche Regulierungen und dann ganz viele einzelne Initiativen über Europa hinweg gestreut. Wenn es uns gelingt, Kapital, Talente und Märkte stärker zu vernetzen, dann kann Europa tatsächlich eine führende Rolle im Deep Tech-Bereich übernehmen. Und gerade die Schweiz, die kann hier eine Schlüsselrolle spielen als Brücke zwischen Forschung, Kapital und auch internationalen Unternehmen.
Somit unser Fazit: Deep Tech ist mehr als ein Buzzword. Ich glaube, das darf man hier getrost sagen. Es ist eine der zentralen Chancen für Europas wirtschaftliche und technologische Zukunft. Let's go for it. Dann haben wir ein spannendes Signal aus der Climate Tech Szene. Der neue Venture Capital Fonds Vitamin C hat erfolgreich 20 Millionen Dollar eingesammelt mit Standorten in Zürich und San Francisco. Der Fokus: Frühphasen Investments in Climate Tech Startups in Europa und in den USA. Ja, die Realität ist, die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft steht erst ganz am Anfang. Viele der Technologien, die wir benötigen, sind noch nicht marktreif. Gleichzeitig wird klar, dass Climate Tech nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema ist, sondern zur wirtschaftlichen Infrastruktur wird, zur wirtschaftlichen Relevanz wird, oder? Und genau hier entsteht die Finanzierungslücke. Nur ein kleiner Teil des globalen VC, also Venture Capitals, fließt aktuell in diesen Bereich. Fonds wie Vitamin C versuchen nun, diese Lücke zu schließen und gleichzeitig Europa und die USA stärker miteinander zu verzahnen. Ja, wie schätzt du die aktuelle Entwicklung im Climate Tech Investment Markt denn ein? Ist das gerade eine Krise oder siehst du hier auch eine Chance?
ja, etwas von beidem. Und in Krisen, da entstehen natürlich viele Chancen. Natürlich sehen wir gerade eine Marktbereinigung und nicht nur eine kleine Marktbereinigung. Es sind überbewertete Modelle, die verschwinden und Kapital wird aktuell viel, viel selektiver auch im Climate-Tech-Sektor eingesetzt. Das ist aber überall der Fall und nicht nur im Climate-Tech. Und genau das ist langfristig auch gesund. Die wirklich starken Technologien und Teams, die setzen sich durch und können unter besseren Bedingungen jetzt aufgebaut werden. Was ich besonders spannend finde, Climate Tech entwickelt sich weg von einem Impact-Thema zu einem echten ökonomischen Kernbereich. Energie, Ernährung, Infrastruktur, und das sind alles riesige Märkte. Und wer hier früh investiert, der gestaltet nicht nur die Zukunft mit, sondern auch neue Industrien. Max, was braucht es denn deiner Meinung nach, damit solche Fonds wie Vitamin C wirklich erfolgreich werden können?
Ja, ich denke, wir können auch da ein bisschen unsere Erfahrung von Koyo teilen. Ich glaube, es braucht drei Dinge. Erstens, langfristiges Denken. Climate Tech funktioniert nicht wie klassische Software-Startups. Die Entwicklungszyklen sind deutlich länger, der Kapitalbedarf oft höher. Zweitens, Zugang zu den Ökosystemen. Der Ansatz von Vitamin C in Europa und USA zu verbinden ist sehr wertvoll, meiner Meinung nach. Gerade für Skalierung, Talente und Kunden ist das Match entscheidend. Und last but not least, messbarer Impact. Dass jedes Investment klare Klimaziele erfüllen muss, ist ein starkes Signal. Das schafft Transparenz und Vertrauen, auch nicht zuletzt auch für die Investorinnen und Investoren. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, kann Climate Tech nicht nur wachsen, sondern eben auch wirklich transformativ wirken.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Sehr gut, kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Der Kickfund hat in weniger als 2 Jahren über 100 Portfoliofirmen aufgebaut und das mit einem Team von gerade einmal 3 Personen. Der Fonds investiert konsequent in Schweizer Deep-Tech-Startups, vor allem Spin-offs aus Institutionen wie ETH Zürich oder der EPFL und setzt dabei auf ein bewusst anderes Modell als klassische VCs.
Ja, der Kickfund versteht sich weniger als VC-Lead-Investor, sondern eher als Co-Investor mit extrem breiter Streuung. Sie investieren ausschließlich in Venture-Kick-gebackte Startups, also Firmen, die bereits durch Venture-Kick vorvalidiert sind. Und sie verzichten bewusst auf Boardsitze und eine Heavy Due Diligence. Und das erlaubt ihnen natürlich, sehr schnell in viele Deals zu gehen und so etwas wie einen Indexfund für Schweizer Deep-Tech-Startups aufzubauen.
Ja, Guy und ich haben uns sehr lange darüber unterhalten im Vorfeld der Sendung. Das Spannende ist ja die Frage, ist das ein komplett neues VC-Modell oder eher ein Spezialfall für ein einzigartiges Ökosystem wie die Schweiz? Wir haben ja im vergangenen Podcast auch darüber gesprochen. Und was bedeutet das auch für Themen wie Ownership, Value-Add und langfristige Fonds-Performance?
Genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast Vanya Humanes, CEO und Managing Partner vom Kickfund, diskutieren. Vanya, es freut uns sehr, dass du heute bei uns bist und dir Zeit nimmst, uns genauer zu erklären, wie der Kickfund funktioniert.
Danke vielmals für die Einladung. Nach dem letzten Podcast habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut, euch mehr darüber erzählen zu dürfen.
Ja, sehr schön. Dann lass uns doch gleich mit der ersten Frage starten. Vanya, was macht der Kickfund eigentlich genau und wie unterscheidet ihr euch vom klassischen Venture Capital Fonds?
Ja, Kickfund kannst du dir so vorstellen wie ein, also im Endeffekt ist es ein traditionelles Venture Capital Modell, das wir verfolgen. Wir bauen aber exklusiv auf dem Venture Kick Programm auf, von daher kommt auch der Name. Das Venture Kick Programm selber gibt es bereits mittlerweile seit 19 Jahren. ist eigentlich der führende Accelerator in der Schweiz, der zur Gründung von ungefähr 1000 Unternehmen aus den akademischen Institutionen der Schweiz geführt hat. Und am Anfang stand die Idee, dass man diese vielversprechende Pipeline von Unternehmen, die aus diesem Programm hervorkommen, eigentlich in ein sehr interessantes Investmentprodukt überführen könnte. Also Kickfund selber steht für die Investmentmanagementgesellschaft, von der ich der Geschäftsführer bin. Es steht aber auch für diesen Fonds, den ich bereits erwähnt habe, der in Luxemburg domiziliert ist, mit dem wir eben sehr systematisch und ausschließlich in diese Firmen investieren, die aus dem Venture Kick Programm hervorkommen. Der Fonds selber ist das erste Fonds, mit dem wir diese breit diversifizierte quasi Index-like Investitionsstrategie verfolgen, ist 73 Millionen groß. Diese Gelder haben wir von ungefähr 20 Investoren aufgenommen. Und das Ziel ist damit, ein Portfolio aufzubauen von sehr wahrscheinlich in der Größenordnung von 160 bis 180 Unternehmen. Und Stand heute stehen wir bei 112.
Ah, das sind ja schon große Zahlen in kurzer Zeit, 100 Portfoliofirmen, das ist durchaus beeindruckend. Auf das kommen wir aber später dann noch zu sprechen. Du bist Managing Partner bei Kickfund, wie du gesagt hast, CEO und Managing Partner. Ja, wie bist du persönlich in die VC-Welt gekommen?
Ja, eher über einen Zufall bin ich 2008 an der Universität St. Gallen gelandet. Zuvor habe ich mich eher für naturwissenschaftliche Themen interessiert. Biologie und Chemie, aus der Richtung kommst du ja ursprünglich auch, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, Chemiker.
Haben mein Studium mit einem Fokus auf Technologiemanagement 2014 abgeschlossen. Mich auch stark für Design Thinking Themen interessiert. Also immer so dieses sehr tiefe Interesse für naturwissenschaftliche und technologische Themen auf der Seite weiterhin gepflegt. War dann bei Swisscom Ventures dazu gekommen, als das Team noch sehr klein war. Also ich war eigentlich die erste junge Person im Team. Das Team war damals 3 Mitarbeiter, die eher so loosely coordinated zu dem damaligen Zeitpunkt hauptsächlich in Unternehmen aus dem Silicon Valley und vom Balance Sheet der Swisscom investiert haben. Als ich dazu gekommen bin, hat gerade dieses Shift stattgefunden, dass man auch stärker in Startups aus dem Schweizer Ökosystem investiert hat. Ich war dann knapp 8 Jahre dort dabei, durfte den Abschluss des ersten Fonds, bei dem die Mittel mehrheitlich, also 3/4 der Mittel von institutionellen Investoren bereitgestellt wurden, unter anderem auch Pensionskassen etc., durfte den Prozess begleiten, den Abschluss des zweiten Fonds auch, zusammen ungefähr 500 Millionen Schweizer Franken in Commitment von Investoren. Bin dann ab 2022 war ich bei MTIP, ein HealthTech-fokussierte Venture Capital, eher Late-Stage-fokussierte Private Equity Firma. Alles dann, ja, bis dann 1,5 Jahre später ungefähr, also ich war nicht lange bei MTIP, diese Opportunität auf meinen Tisch kam, als Geschäftsführer von Kickfund zu übernehmen, genau. Ja. Und was mich immer daran gereizt hat, ist, ich bin ein großer Fan von John Bogle, dem Gründer von Vanguard. Ich glaube durchaus daran, dass es eine vielversprechende Investitionsstrategie von diesen High Conviction Bets, wie du das auch schon bezeichnet hast, gibt für Venture Capital Fonds. Ich fand aber immer diese Idee sehr interessant, wie sie eben auch John Bogle, der Gründer von Vanguard, hatte, dass es eigentlich in erster Linie nicht unbedingt nur darum geht, die Gewinner zu finden, sondern am Markt mit zu partizipieren. Also sehr breit diversifiziert und potenziell auch zu tiefen Kosten investiert zu sein. Und das ist eigentlich genau das, also die Opportunität, die ich bei Kickfund gesehen habe, dass man ein innovatives Produkt entwickeln kann, das es so bisher nicht gab.
Ja, das ist mega spannend. Dann gehen wir doch gleich auf die Frage, die da noch ein bisschen tiefer reingeht. Ihr bezeichnet euch ja auch als Indexfund für Deep Tech und ihr investiert exklusiv in Venture Kick Gewinner, wie du auch gesagt hast. Ist dieser Fokus auf ein bestehendes Ökosystem euer ultimativer Qualitätsfilter, um das Indexmodell überhaupt möglich zu machen? Oder ist es auch ein bisschen ein limitierender Faktor manchmal?
Also ich denke, also die Überzeugung, dass die Investitionsstrategie, die wir verfolgen, die ausschließlich auf das Venture-Kick-Programm aufbaut, besonders erfolgsversprechend ist, ist sicher sehr groß. Was wir eigentlich bewusst tun, es ist durchaus so, dass wir selber noch bestimmte negative absolute Ausschlusskriterien haben. In aller Regel, wenn eine Firma das Venture-Kick-Programm allerdings abschließt, sind wir grundsätzlich daran interessiert zu investieren. Also die Risiken könnten sein, dass man argumentieren könnte, dass wir vielleicht Unternehmen im Portfolio haben, die man mit gewissen Umständen vielleicht nicht unbedingt im Portfolio haben sollte. Das können auch ganz einfache Gründe sein, wie beispielsweise, was man als traditioneller Venture Capital Investor nicht unbedingt besonders interessant finden würde, wenn das Marktpotenzial nicht ausreichend groß ist oder wenn es nicht besonders interessante, große potenzielle Käufer geben würde. Basiert auf der Erfahrung, die wir soweit haben. Also ich glaube, es ist vor allem dem Umstand zu schulden, dass wir so systematisch investieren. Also wir investieren ja eigentlich selten alleine. Normalerweise co-investieren wir nur mit einem Lead-Investor in einer, wie soll ich sagen, formalisierten Finanzierungsrunde. Wenn die Unternehmen allerdings noch nicht ausreichend weit fortgeschritten sind im Fundraising, dann investieren wir auch über ein kleines Wandeldarlehen, das eigentlich dem Final Grant des Venture-Kick-Programms entspricht, in der Höhe von 100.000 Schweizer Franken. Und das ist eigentlich das einzige Investment, was wir tätigen, bei dem wir uns alleine ins Risiko begeben. Ja. Deshalb diesen Punkt sehe ich eigentlich relativ gut abgedeckt, weil die größeren substanziellen Beträge sind dann immer nur co-investiert in normal strukturierten Finanzierungsrunden, in denen sich auch traditionelle Venture Capital Investoren beteiligen und eine Investitionsopportunität entsprechend geprüft haben. Das andere Problem, das man sehen könnte, und das ist durchaus etwas, was wir nicht tun, ist, dass wir nicht über das Venture Kick Programm darüber hinaus investieren. Venture Kick selber, zumindest soweit, dass es die akademischen Institutionen der Schweiz, also eigentlich das ganze Spin-Out-Umfeld betrifft, deckt die Bandbreite ziemlich gut ab. Also ich würde sagen, das Venture Kick deckt vermutlich mindestens 80% der Spin-Outs der Schweiz ab. Die restlichen 20%, also da bewegen wir uns irgendwo das ist dann fast schon eigentlich vernachlässigbar, denke ich. Was wir nicht abdecken, sind Unternehmen, die gar nicht erst an diesem Programm teilnehmen, natürlich, ja. Genau. Aber das, wenn man diese Opportunitäten verfolgen wollen würde, würde das natürlich auch ein anderes Setup bedingen des Fonds und der Investmentgesellschaft selber, die, wie du es bereits in deinem letzten Podcast gesagt hast, sehr schlank aufgestellt ist.
Ja, genau. Da kommen wir doch gleich noch ein bisschen weiter rein. Ihr habt in 2 Jahren über 100 Startups ins Portfolio aufgenommen. Also ihr habt über 100 Mal den Investmententscheid getroffen, seid über Luxemburg gegangen, habt investiert, habt wahrscheinlich das Capital geholt. Was macht ihr strukturell anders, damit ihr diese Geschwindigkeit überhaupt an den Tag legen könnt und das mit so einem kleinen Team, eben von ganz wenigen Personen?
Also die 100 Portfoliounternehmen entsprechen ungefähr 130 Investments tatsächlich. Das heißt, dass wir auch 30 Mal bereits wiederholt investieren durften in bestehende Portfoliounternehmen. Ich glaube, der wichtigste, also etwas, was uns ursprünglich einmal etwas verlangsamt hat, ist, dass der Investment Manager selber, die Kick Fund AG, von der FINMA als de minimis, als sogenannter de minimis Vermögensverwalter lizenziert ist. Was mittlerweile ein ziemlich etabliertes Modell ist tatsächlich, ist in unserem spezifischen Fall tatsächlich auch fast schon ein Teil ein Wettbewerbsvorteil, zumindest in dem Umfang, in dem wir diese quasi Möglichkeit, die Ausführung der Investitionsstrategie des Fonds zu bestimmen, wahrnehmen können. Was heißt das? Also, wenn du dir vorstellst, oder was du gerade gesagt hast, also die Frage gestellt hast, mit dieses Hin und Her, das du normalerweise hast mit dem Fonds, der in einem Land, häufig in Luxemburg, domiziliert ist. In unserem spezifischen Fall beschränkt sich dieses Hin und Her eigentlich auf ein Minimum, oder? Durch das die Entscheide selber der Ausführung der Investitionsstrategie bei der Kick Fund AG in der Schweiz liegen. Also bei uns, mir selber und meinem Kollegen und sehr erfahrenen Venture Capital Investor Thomas Mörl, der unser Chief Investment Officer ist. Das führt dazu, dass wir, wenn wir mit diesen Unternehmen interagieren, eigentlich end-to-end die Unternehmen selber nur mit Hauptentscheidungsträgern zu tun haben. Zuerst mit mir. Das kann sein, dass ich mich 1 bis 2, manchmal 3, wenn die Situation komplex ist, 4-mal vielleicht mit Gründern unterhalte. In einem nächsten Schritt unterhalten sie sich aber direkt mit mir und mit meinem Kollegen, die beide end-to-end, also wir pflegen die Beziehung zu den Gründern und ganz am Ende setzen wir auch unsere Unterschriften unter die Verträge. Und die Investitionsentscheidung, die dazwischen stattfinden muss, findet auch zwischen uns beiden statt, oder? Also ansonsten wäre das nicht möglich gewesen, natürlich ein so großes Portfolio aufzubauen und noch mehr Investments tatsächlich zu tätigen, ja.
Und das mit einer doch sehr schlanken Fee, die ihr habt, die eigentlich auch niedriger ist, als das beim normalen Venture Capital Fonds üblich ist.
Absolut, ja.
Genau. Darf man hier sicherlich auch noch erwähnen. Du hast schon gesagt, ihr co-investiert bewusst mit einem Lead-Investor im Lead und übernimmt keine Board-Seats. Warum habt ihr euch eigentlich eben so krass für das Modell entschieden und wirklich eher hands-off?
Ja, also wie ich bereits vor einmal erwähnt habe, ich glaube persönlich, als interessanterweise diese Einschätzung, mein Kollege Thomas Möller, der, wie ich gesagt habe, ebenso sehr erfahren ist im Venture Capital Umfeld und ich selber teilen eigentlich sehr stark diese Einschätzung, dass was man häufig als Smart Money Investoren bezeichnet, ist häufig aus der Perspektive von den Gründern und Unternehmern eher etwas enttäuschend. Was tatsächlich kommt in Value Add. Es gibt durchaus Investoren, die sich an dem Ende des Spektrums positionieren, die das sehr gut können. In der Regel aber, glaube ich, ist es ziemlich schwierig, tatsächlich einen substanziellen wertvollen Beitrag leisten zu können. Es kommt etwas darauf an, auch in welche Phase man investiert, aber ja, ich lasse diese Aussage einmal so stehen. Wir sind am ganz anderen Ende des Spektrums. Also es gibt unsere Perspektive zwei valide Modelle. Das eine ist sehr hands-on, high conviction, highly concentrated bets. Und auf unserer Seite sind es extrem effizient, extrem schnell, extrem kurze Entscheidungswege, super stark diversifiziert in ein sehr großes Portfolio zu investieren und dann quasi mitzuschwimmen. Unser Modell soll nicht heißen, dass es nicht durchaus wichtig sein kann, dass im Board aus der ursprünglichen Zusammensetzung, die ausschließlich aus Gründen besteht, dass externe Views, externe Expertise dazu kommt in der Form von Lead-Investoren, in der Form von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern. Aber wir sind das nicht. Also die Idee ist eigentlich, oder die Überzeugung ist, dass es eine aus der Perspektive von Gründern interessantes Angebot ist, jemanden zu haben, der sehr früh, sehr schnell zustimmt, mitmacht, mitinvestiert. Was gleichzeitig aus der Perspektive der Investoren interessant ist hinsichtlich Risk-Return. Ja, wie du das wahrscheinlich selber auch sehr gut vorstellen kannst, ja.
Und dementsprechend eben nicht Lead, nicht ein extrem krasses Engagement mit der Firma. Das heißt, ihr macht auch eine vergleichsweise oberflächliche Due Diligence, also ihr geht nicht extrem tief rein, gehe ich jetzt mal davon aus, sonst wäre ja irgendwas, müsstest du mir sagen, wie du das machst mit Schlafen und so viel Investment entscheiden. Wie stellt ihr sicher, dass die Investmententscheide trotzdem gut sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht eigentlich auf die Aussage zurück, die ich zuvor gemacht habe, dass wir die Größe und Beträge, die wir investieren, investieren wir tatsächlich immer nur, wenn andere Investoren auch investieren, sonst nicht. Heißt, kleineren Investments, diese, die wir initial machen über dieses Wandeldarlehen, mehr oder weniger ziemlich direkt nach dem Abschluss des Venture-Cap-Programms, haben wahrscheinlich etwas ein anderes Risikoprofil als die Investments, die wir später tätigen, auf das wir das Standalone als einziger Investor tun, aber die Beträge sind überschaubar. Eben später nur eigentlich mit anderen Co-Investoren. Wie ich gesagt habe, wir haben ein paar wenige absolute Ausschlusskriterien. Also für uns ist es beispielsweise wichtig, dass wenn wir investieren, dass es nicht latent das Risiko besteht, dass die Firma über keine finanziellen Mittel mehr verfügen könnte. Eigentlich im Sinne des Namens dieses Podcasts, die Burn-Rack ist uns wichtig. Oder besser gesagt, der resultierende Runway. Aber da sind wir nicht jetzt übermäßig restriktiv. Also für uns wäre es ein Problem beispielsweise, wenn die Firma, und das betrifft nun tatsächlich hauptsächlich die Situationen, wo wir als einziger Investor auftreten, was häufig vorkommt, aber nur einen Bruchteil des investierten Geldes betrifft. Wenn jetzt der Runway weniger als 6 Monate wäre, wäre das nicht optimal. Kritisch wäre es aber allerdings erst, wenn es weniger als 3 Monate wären. Und sonst investieren wir. Ansonsten, was für uns wichtig ist, ist, dass das Team grundsätzlich committed ist, dieses Startup-Unternehmen weiter zu verfolgen. Gerade in dieser Phase, in der wir investieren, gibt es das halt manchmal, dass nicht nur ein Gründer geht, aber dass ja das ganze Team von Gründern vielleicht plötzlich einer anderen Berufung nachgehen möchte und das Unternehmen vielleicht noch auf der Seite existiert, aber nicht mehr so aktiv weiterverfolgt wird. Oder beispielsweise, dass aus dem akademischen Umfeld, dass es irgendwelche Fragen geben könnte hinsichtlich Commitment für dieses unternehmerische Unterfangen. Das könnte auch problematisch sein und war tatsächlich auch bereits einmal ein Ausschlussgrund. Das erste Kriterium auch. Und das dritte Kriterium ist eigentlich das wichtigste hinsichtlich den größeren Investments, die wir tätigen, wo wir uns dann an Finanzierungsrunden mitbeteiligen. Und zwar das Investment selber. Am Ende des Tages haben wir eine fiduciary duty gegenüber unseren Investoren und das Geld soll gut angelegt sein. Also wenn wir mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen können, dass das Investment erfolgsversprechend und im Sinne unserer Investoren sein wird, dann machen wir es nicht. Also da geht es um ganz einfache, ja, wie soll ich sagen, Protective Provisions in den entsprechenden Agreements, die du sicherlich auch gut kennst, wie Liquidation Preference, Verwässerungsschutz und solche Dinge. Einfach was customary und Market Standard ist. Solche Dinge erwarten wir ebenso, insbesondere im Verhältnis zu den Bewertungen, die wir sehen. Also wenn die Bewertung sehr hoch ist, ist es umso wichtiger natürlich. Und es ist für uns auch wichtig, also wie soll ich sagen, dass eigentlich in die Entscheidung, ob wir investieren oder nicht, muss auch einfließen, wie hoch die Bewertung ist, oder? Also wir hatten auch schon Situationen, bei denen eine Bewertung so hoch war, dass wir am Ende zum Schluss gekommen sind, dass ein Investment nicht im Interesse unserer Investoren gewesen wäre. Und dann haben wir abgesagt.
Darfst du on oder off the record sagen, wie hoch die war?
Fast 100 Millionen.
Ja, die Bewertung, das ist ein Thema, das hören unsere Hörer viel, mit dem beschäftigen Max und ich mich auch sehr, sehr stark und die sind aktuell wieder enorm am Anziehen und da muss man manchmal immer sagen, hey, Guys, das ist einfach, ihr sagt Market Standard, aber das zahlt kein Investor, der für sein Geld schaut ein Multiple zurück.
Also, ich glaube, es gibt, also das kann ich auch den Hörern des Podcasts sehr empfehlen. Es gibt einen, ich glaube, es war ein Blogartikel, der heißt You set the valuation, I set the terms. Also die Bewertung selber sagt eigentlich nicht besonders viel. Mhm. In diesem spezifischen Beispiel hätte es aber keine besonders interessanten Features aus Investorenperspektive gegeben, die den Deal trotzdem gerechtfertigt hätten.
Schön.
Also ich gleichzeitig finde ich es immer wichtig bei der Bewertung, also quasi der Sanity-Check, also irgendwo durch muss auch das Volumen von dem Geld, das investiert wird, zur Bewertung, das muss irgendwie im Verhältnis stehen. Also ich glaube, keiner würde absagen, wenn ein Unternehmen, ja, du hast in deinem letzten Podcast-Event, wenn in einer Seed-Runde 20 Millionen zu einer 40 Millionen Pre-Money investiert wird, oder? Oder 50 Millionen zu 100 Millionen Pre, oder eine Milliarde zu, was auch immer es war, mit Jan Löckwin, oder? Also,
zu dreieinhalb.
Irgendwo muss es im Verhältnis stehen. Und bei dieser spezifischen Firma war der Betrag relativ klein im Verhältnis zu dieser Bewertung von fast 100 Millionen, was in unseren Augen suggeriert hat, dass es nicht unbedingt on Market Standard Terms war oder gewesen wäre.
Spannend. Vielen Dank für diese Ausführungen. Das ist immer enorm, enorm wertvoll auch für alle, dass sie da ein bisschen hinter die Kulissen von uns Investoren sehen. Und wenn du jetzt auf den Schweizer Markt schaust und auch auf euer Portfolio, wo sind wir besonders stark? Wo kommt es extrem gut? Und ja, wo sind noch die Lücken? Oder wo hat man vielleicht gedacht vor einem Jahr, dass wir sehr gut kommen und das materialisiert sich jetzt noch nicht? Oder vor einigen Jahren?
Ja, also ich denke, wir sehen es. Die Stärke vor allem der ETH und der EPFL ist ziemlich unglaublich. Also ich stelle das immer wieder fest. Die ganzen Zahlen, ich glaube, kennt man. Was ich feststelle, ist, dass der ganze Mindset der Gründer hat sich auch stark geändert. Also wie selbstbewusst die Gründer heutzutage auftreten im Vergleich von vor 10 Jahren, das ist beeindruckend. Manchmal ist es fast schon auch, vermisse ich auch etwas, wie soll ich sagen, die bodenständige Schweizer Art.
Das kann man
aber
sagen.
Wir erleben es regelmäßig, dass vor allem Unternehmen, die in bestimmten Feldern unterwegs sind, ich würde sagen, Robotik, AI, wie bezeichnet man das? Physical AI ist ja Robotik neuerdings. Und irgendwie Industrial Manufacturing und solche Dinge. Dort ist der Hype-Faktor schon extrem groß. Und was wir regelmäßig sehen, ist, dass diese Unternehmen, und das war bestimmt vor 2-3 Jahren noch viel weniger stark der Fall, dass die fast schon gejagt werden von wirklich sehr bekannten Venture-Capital-Firmen, was man sich teilweise schon fast gar nicht vorstellen kann. Und ich finde die Entwicklung sehr interessant, bin aber tendenziell eher etwas ambivalent, am Ende des Tages muss halt dann trotzdem für die entsprechenden Investoren der Return stehen und die Bewertungen dort sind schon eher in der Region von dem, was wir zuvor gerade bei der letzten Frage besprochen haben. Aber grundsätzlich finde ich die Entwicklung sehr interessant. Was mich auch sehr, also natürlich immer noch einer der Knackpunkte im Schweizer Ökosystem ist, dass es nicht besonders viel Geld für späterphasige Finanzierungsrunden gibt, das aus der Schweiz selber kommt. Was ich dennoch gut finde, ist, dass diese Firmen, die wirklich sehr vielversprechend sind, finanziert werden, oder? Und eine Sorge, die ich vielleicht in der Vergangenheit habe oder die auch in der Vergangenheit häufig geäußert wurde bereits, ist, dass es auch dazu kommen könnte, dass diese Firmen aus der Schweiz verschwinden. Was sich nun aber abzeichnet ist, vielleicht steht es im Zusammenhang, also es steht sich im Zusammenhang mit der Präsenz von den akademischen Institutionen der Schweiz, die europaweit, teilweise auch weltweit führend sind. Und diese Tech-Hubs, die es jetzt gibt, also der größte, der vor allem in Zürich ist, im Umfeld von Google etc., was dazu führt, dass diese Unternehmen tatsächlich auch in der Schweiz bleiben, in der Schweiz wachsen. Also diese Schwäche des nicht wirklich so gut lokal vorhandenen Wachstumskapital sehe ich tatsächlich, also das ist eine Schwäche, aber gleichzeitig finde ich es schön, dass sich abzeigt, dass diese Unternehmen trotzdem weiterhin in der Schweiz bleiben und in der Schweiz wachsen, ja.
Wird in dem Fall etwas mitigiert durch den attraktiven Standort Schweiz für auch die großen Konzerne wegen Talenten, Steuern und der Schweiz halt selbst, weil wir einen guten Lebensstandard haben.
Also ich glaube, wenn ich noch etwas dazu sagen darf, also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch nur ein temporärer Effekt ist, weil ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Studie. Es kann auch sein, dass es ein Report war von PitchBook, aber es gab einmal irgendeine Statistik, in der aufgezeigt wurde, wie groß die Distanz zwischen Lead-Investor, also physisch, die physische Distanz zwischen Lead-Investor und Portfolio-Unternehmen normalerweise ist. Und es gibt tatsächlich, Europa ist nicht sehr groß, man ist sehr schnell überall. Aber ich glaube trotzdem, dass am Ende des Tages das Kapital geht den Weg des geringsten Widerstands. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich gut etablierte Wachstumsinvestoren geben wird in der Zukunft, die aus der Schweiz kommen werden oder zumindest lokal hier entsprechende Teams aufbauen werden.
Spannend, schauen wir, da sind wir gespannt drauf. Jetzt vielleicht zum Schluss, ist deine langfristige Vision für den Kickfund? Bleibt ihr beim Indexansatz? Macht ihr schon bald einen zweiten Fonds? Wie groß soll der werden? Oder entwickelt sich das Modell noch weiter? Einfach quasi, wir überall bei Venture-Kick-Firmen machen wir sowieso noch ein 500er-Ticket und dann investieren wir eher in der Growth-Runde wieder. Was ist euer Ansatz?
Also langfristig ist die Idee sicher in, sagen wir, 10 bis 15 Jahren, wäre das Ziel, dass wir nicht nur quasi eine Produktlinie haben werden, die, wie du es gesagt hast, diese Index-like Investitionsstrategie verfolgen wird, sondern potenziell auch in weitere Bereiche uns weiterentwickeln werden. Es liegt ja auf der Hand, dass nach Fonds 1, der, wie ich gesagt habe, ungefähr eine Portfoliogröße, Zielgröße von 160 bis vielleicht 180 Unternehmen anstreben wird, dass wir einen Fonds abschließen werden, der quasi dieses Mandat vorführen wird. Also das steht außer Frage. Nach Fonds 1 kommt Fonds 2, quasi Indexfonds 1, Indexfonds 2, Indexfonds 3 etc. Also das wird sehr wahrscheinlich unser hauptsächliches Produkt auch sein in der Zukunft. Aber wir stellen fest, dass beispielsweise aus der Ecke unserer Investoren oder aus der Ecke von potenziellen zukünftigen Investoren von uns ein großes Interesse daran besteht, dass man beispielsweise auch einen Opportunity-Fonds aufsetzen würde in der Zukunft. Das wäre dann ein Fonds, der pro Portfoliofirma sicherlich 5 bis 10 Millionen, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht sogar etwas mehr investieren kann. Und dann eher High Conviction Bets basierend auf eben diesen Insights aus den Unternehmen machen würde, die wir bereits haben, weil wir über unsere Indexfonds bereits seit einiger Zeit bei diesen Unternehmen investiert sind. Dieser Fonds könnte ebenfalls einen sehr effizienten Co-Investitions, seinen systematischen Ansatz verfolgen wie der Indexfonds. Daneben halt einfach deutlich größere Tickets in einer späteren Phase investieren. Genau. Fonds 1 wird aller Voraussicht nach das Ende der Investitionsperiode in der zweiten Jahreshälfte 2027 erreichen. Und dann wäre die Idee, dass der Abschluss des nächsten Fonds auch während dieser Zeit stattfinden wird, natürlich. Dass es quasi einen nahtlosen Übergang von Fonds 1 zu Fonds 2 geben wird. Die Größe von Fonds 2 ist am Ende des Tages eine Funktion von, wie viele Firmen schließen das Menschenkrieg-Programm erfolgreich ab. Diese Zahl steigt. Dieses Jahr werden bereits etwas über 40 Unternehmen erwartet. Als wir angefangen haben, war die Erwartung ungefähr 30 vielleicht, oder? Und die Zahl wächst weiterhin. Das ist eine Funktion davon. Und zweitens eine Funktion davon, wie viel wir pro Firma investieren. Dieser Betrag liegt mit Fonds 1 bei 850.000 Schweizer Franken maximal. Und mit dem nächsten Fonds, der eben diese Investitionsstrategie weiter fortführen wird, werden wir den Betrag aller Voraussicht nach etwas erhöhen und auf 1 Million Schweizer Franken, weil der Betrag einfach viel runder ist. Und das mehr Sinn macht auch gegenüber den Firmen, mit denen wir im Austausch stehen. Das führt dazu, dass der nächste Fonds dann auch sicherlich über die 100-Millionen-Marke gehen sollte.
Cool, mega spannend. Hey, vielen herzlichen Dank, Vanya, für deine Zeit und für die spannenden Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Das schätzen wir sehr. Wir wünschen dir und dem Kickfund natürlich weiterhin extrem viel Erfolg und wir bleiben auf jeden Fall im Austausch, dass wir ja sonst auch regelmäßig sind. Und ja, ich würde sagen, viel Erfolg für die nächsten Investments und gute Entscheidungen zu treffen.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Dann haben wir eine spannende Hörfrage. Wir sprechen über einen Deal, der in der europäischen Tech-Szene für Diskussion sorgt, nämlich über die Schweiz hinaus. Das Zürcher Robotik-Startup River, ein Spin-off der ETH Zürich, wurde von Amazon übernommen. Wir haben das letzte Mal angekündigt. Während der Sendung wurde das auch kommuniziert. Das Besondere, der Exit kam doch sehr früh, noch vor einer Series A-Finanzierung. Und genau dazu haben wir eine spannende Hörfrage erhalten. Die Frage kommt von Benny aus Zollikon bei Zürich. Er fragt, war dieser Exit nicht zu früh und hätte das Unternehmen seinen Wert nicht noch deutlich steigern können, vielleicht sogar bis hin zu einem IPO, einem Börsengang? Ja, wenn man sich den Deal mal anschaut, sieht man zwei Perspektiven. Auf der einen Seite ist das ein starkes Signal. Zürich etabliert sich immer mehr als globaler Hotspot für Robotik. Und eben internationale Player wie Amazon investieren gezielt in dieses Ökosystem. Auf der anderen Seite stellt sich genau die Frage, die eben Benny aufwirft, wie viel Potenzial bleibt möglicherweise liegen, wenn ein Unternehmen so früh verkauft wird, gerade in einem Bereich wie Robotik, der enormes langfristiges Wachstum verspricht. Und genau hier zeigt sich eine grundlegende Diskussion über das europäische Tech-Ökosystem. Yagi, wie siehst du das? War dieser Exit eher ein kluger strategischer Schachzug oder wurde hier möglicherweise wertvolles Potenzial verschenkt?
Ja, ich finde, Benny, du sprichst hier wirklich einen sehr wichtigen Punkt an. Ein früher Exit, das kann absolut sinnvoll sein, vor allem wenn ein Unternehmen durch den Exit Zugang zu Ressourcen bekommt, die es alleine kaum aufbauen könnte. Im Fall von Robotik sind das zum Beispiel Daten, Infrastruktur oder auch die rasche industrielle Skalierung. Ein Unternehmen wie Amazon, das kann genau das bieten, aber gleichzeitig zeigt sich jedoch ein strukturelles Thema. Wir haben das vorher erwähnt. Europa ist sehr stark darin, Innovation hervorzubringen. Aber Europa ist oft weniger stark darin, diese bis zur globalen Marktführerschaft dann zu skalieren. Das hat viel mit Kapital zu tun, aber auch mit den Marktstrukturen In den USA ist der Weg zur großen Finanzierungsrunde oder zum IPO oft sehr klar und auch sehr attraktiv. Und in Europa fehlen diese Optionen teilweise schlicht und einfach. Und das führt dazu, dass sich Unternehmen früher verkaufen, als sie es vielleicht unter anderen Bedingungen tun würden, weil sie sich zweimal überlegen, wenn ich jetzt nochmal eine große Runde raise, schaffe ich das zur Series B? Wird die dann wirklich, wird der Unternehmenswert wirklich so viel größer bis zum Exit für mich als Gründer und für die frühen Investoren? Das haben sich die Gründer von River sicher auch überlegt. Ja, Max, was müsste sich deiner Meinung nach verändern, damit mehr solche Unternehmen den Weg bis zum globalen Player wagen oder sogar an die Börse gehen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, es braucht vor allem drei Dinge. Erstens, wir haben x-mal darüber gesprochen, mehr Wachstumskapital in späteren Phasen. Viele Startups kommen gut durch die frühen Finanzierungsrunden, aber danach wird es schwierig, wirklich groß zu skalieren. Zweitens, stärkere Kapitalmärkte in Europa. Wenn IPOs hier eine echte und attraktive Option wären, würden sich mehr Gründer bewusst für diesen Weg entscheiden, da bin ich überzeugt. Und drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, der Mindset. Wir sehen in Europa oft, dass sehr früh darüber gesprochen wird, was nicht funktioniert oder warum etwas schwierig ist. Diese Haltung führt dazu, dass Unternehmen schneller verkauft werden, statt den Anspruch zu haben, die Vision zu haben, wirklich globale Marktführer aufzubauen. Das ist natürlich enorm vereinfacht gesagt, aber ich denke, der Mindset ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ja, und dabei ist das Potenzial absolut da, gerade in den Bereichen wie Robotics, Deep Tech. Wenn wir es schaffen, ambitionierter zu denken und auch größere Risiken zu tragen, dann werden wir auch mehr dieser globalen Champions sehen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, ein Exit ist nicht das Ende, sondern oft der Startpunkt für neue Unternehmen, neue Ideen und eine nächste Generation von Gründerinnen und Gründern.
Ja, Benny, vielen Dank für diese spannende Frage. Der River Deal zeigt einmal mehr, Europa hat das Talent und die Technologie, aber beim Skalieren gibt es noch Herausforderungen. Wir haben das auch schon bei den verschiedenen Exits, die wir beleuchtet haben, in den letzten Episoden erwähnt. Ja, 200 bis 400 Millionen River sicherlich auch gelöst haben wird. Wir kennen die Zahlen jetzt aktuell noch nicht. Das ist spannend für die Gründer, aber für den VC vielleicht auch, der ganz früh eingestiegen ist, aber es ist nicht der krasse Fund-Returner und das Unicorn, auf das alle betten, obwohl das jetzt eine Top-Firma ist, die wahrscheinlich verkauft worden ist. Und die VCs, die an Bord waren, die haben sich sicher noch mehr erhofft, gehe ich jetzt mal davon aus. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten für euch kurz zusammengefasst.
Ja, wir bleiben noch kurz beim Exit von The River und gehen darauf ein, was das Unternehmen eigentlich macht. Wir haben die Firma noch unter ihrem früheren Namen Swissmile Robotics in der Episode 24 beleuchtet. Pro Memoria, wir sind jetzt bei Folge 88, ist also ein Zeitchen her. Damals hat das EDA-Spin-Off bereits sehr früh ein starkes internationales Investorenkonsortium angezogen. In der Pre-Seed-Runde wurden 3,5 Millionen von Investoren wie Linear Robotics, Agile Robots und Hongshan, also dem ehemaligen Sequoia China, geraced. Weniger als ein Jahr später folgte dann die Seed-Runde über rund 22 Millionen US-Dollar, unter anderem mit Jeff Bezos über Bezos Expeditions sowie dem Amazon Industrial Innovation Fund. Bereits damals war klar, das ist nicht nur ein Financial Investment, sondern ein klar strategisches Setup rund um Last Mile Logistics and Robotics.
Und so ist es geschehen. River entwickelt quadrupedale Roboter für die letzte Meile der Zustellung. Die Maschinen können laufen, fahren, sich aufrichten und Pakete zustellen. Ziel ist es, den letzten Meter vom Lieferfahrzeug bis zur Haustür zu automatisieren. Ein Bereich, der heute extrem arbeitsintensiv und ineffizient ist. Sie haben letztes Jahr auch Döner mit ihrem Roboter als Marketing-Gag in Zürich ausgeliefert. Die Initiative wurde dann, glaube ich, kurzum wieder gestoppt, weil sie gewisse Bewilligungen nicht hatten. Aber das haben wir, glaube ich, in Episode um 60 herum auch mal kurz beleuchtet, haben wir witzig gefunden.
Ja, ich habe heute zufällig Lukas Streich, den CEO von Just Eat, gesehen. Bin dann nicht mehr dazu gekommen, ihn zu fragen, was jetzt mit der Zusammenarbeit ist zwischen River und Just Eat. Ich glaube, es hat man jetzt aufgelöst, weil man sich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Amazon fokussiert. Ich glaube, das Problem, das River adressiert, ist klar. Zusteller verbringen viel Zeit mit kurzen Wegen zwischen dem Van und der Haustür oder zum Beispiel, oder zwischen dem Handel, dem Point of Sale und der Haustür. River setzt genau dort an und ergänzt den Fahrer mit einem autonomen Roboter. Das erhöht natürlich die Zustellrate pro Route und reduziert gleichzeitig körperliche Belastung. Also ein klarer ROI-Case für große Logistiknetzwerke. Wir haben ja vor ein paar Jahren noch Stash gemacht und dort eindrücklich gesehen, dass die Kosten der Lieferung, der Spedition unglaublich hoch sind. Dazu auch eine Empfehlung, der aktuelle OMR-Podcast mit Merkel, Oliver Merkel, das ist der Gründer von Flink, kann ich sehr empfehlen. Er spricht sehr, sehr viel über genau dieses Thema. Flink ist ja der Einzige, der es geschafft hat in Europa, muss man sagen, auf der Last Mile Quick Delivery. Und jetzt kommen halt all diese Roboter wie River und versuchen, die Fahrer zu substituieren. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht.
Die nächste Welle von Q-Commerce, kann man sich schon vorstellen, wie die aussehen könnte. Zurück zur Transaktion, die ist ebenfalls relevant. Ich meine, die Roboter, die sind bereits in mehreren Ländern im Einsatz und Amazon als Partner und jetzt Eigentümer. Da wird klar, dass die Technologie nicht einfach experimentell ist, sondern direkt in operative Prozesse integriert werden soll, also auf globaler Skala.
Strategisch ist das ein klassischer Vertical Integration Move. Amazon sichert sich natürlich die Schlüsseltechnologie für Last Mile Logistik. Für das Schweizer Ökosystem zeigt der Deal einmal mehr, dass ETH Spin-offs im Bereich Robotics und Physical AI international ganz vorne mitspielen und gezielt von Big Tech akquiriert werden. Vielleicht auch ein bisschen zu früh, wie wir vorhin gehört haben.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Transaktion von heute. Das ist auch eine richtige Kracher-Transaktion und die haben auf jeden Fall jetzt nicht den frühen Exit gesucht. Candu AI aus Lausanne hat eine 225 Millionen US-Dollar Series A abgeschlossen. Die Runde wurde von Maverick Silicon angeführt mit strategischer Beteiligung von Softbank, Synopsys und Cadence. Das ist ganz klar ein Deep Tech Scale-Up im Halbleiterbereich mit ja, bereits globaler Relevanz, wenn man da die Investoren anschaut.
War es Series A tatsächlich?
Zumindest wurde das als Series A kommuniziert. Das hat mich auch überrascht.
Ja, jetzt muss man schon mal was sagen hier, oder? Also ich glaube, was man ja sieht, bei all diesen großen Runden sind fast nur Ausländer dabei. Also ich habe nichts gegen Ausländer, wie man weiß. aber das ist schon krass, oder? Und es gibt ja diese Studie von Avenir Suisse und ich werde jetzt dann gleich in der Bilanz meine Meistermacher-Kolumne veröffentlichen in den nächsten Tagen. Und dort gehe ich schon sehr, sehr kritisch auch mit dieser Studie um. Ich finde, die Studie hat sehr viel Gutes. Es geht eigentlich darum, soll der Staat unterstützen, ja oder nein. Und sie argumentiert dann auch, dass in der Schweiz die Finanzierung eigentlich funktioniert und dass es sehr wenige Beispiele gibt, wo dann die Startups ins Ausland gehen. Aber das ist doch genau nicht die Frage, Guy. Die Frage ist doch, wo dann die Wertschöpfung erzielt wird. Genau. Also wo verdienen die Investoren dann das Geld der Wertsteigerung? Und es kann doch nicht in unserem Interesse sein, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede hier, es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass dann die ausländischen Investoren kommen und einfach uns die Butter vom Brot nehmen und dann weg und die IP wegziehen, das kann doch irgendwie nicht sein. Also dort, glaube ich schon, ist irgendwo eine Misconception in den Köpfen und wir müssen dringend darüber diskutieren, wie wir dagegen was machen können. Oder siehst du, bin ich jetzt da ein bisschen zu extrem?
Ja, nein, das finde ich, sehe ich genau gleich. Und ich würde also jetzt sogar noch die Konfitüre oben drauf schmeißen oder den Schinken und den Käse. Ich meine, dann kommen die späteren Investoren und die versüßen sich diesen Deal dann noch mit Liquidation Preferences, dass es dann nach einem recent Exit aussieht, aber effektiv in die Schweiz, die frühen Backer, die das größte Risiko eingegangen sind, die hatten dann einfach viel weniger vom Kuchen und das muss man sich schon bewusst sein, dass nur weil das Kapital reinkommt, dass das nicht heißt, hier wird Wertschöpfung generiert.
Ja, das Problem, und das ist, glaube ich, sehr entscheidend hier, ist, dass das Flywheel ja gar nicht entstehen kann. Das Flywheel, das wir ja wollen, dass das Geld, das dann bei einem Exit oder IPO generiert wird, wieder ins Ökosystem fließt. Das passiert ja dann nicht, sondern das Geld fließt dann eben in andere Ökosysteme. Wenn wir wollen, dass wir nachhaltig in der Lage sind, eine starke Wirtschaftsnation aufzubauen in der Schweiz, muss dieses Geld natürlich dann wieder hier reinvestiert werden. Und das ist jetzt in dem Fall, wie bei Candu, kaum der Fall, oder? Aber ja. Gehen wir mal weiter.
Vielleicht noch gleich ein Appell an die Gründer von River. die haben jetzt hoffentlich einen wirklich guten Exit zumindest für sich gemacht. Und die können jetzt das Flywheel antreiben, indem sie selbst in Startups investieren oder nochmal etwas aufbauen, dann das bis zum IPO treiben, weil sie ja finanziell hoffentlich jetzt keine Sorgen mehr haben. Und genauso durch diese mittelgroßen Exits könnte dann schon ein Flywheel entstehen, aber da muss halt schon etwas geschehen, dass die Investoren dann auch wieder in der Schweiz das Geld investieren oder eben die Gründer, die den Exit gemacht haben. Aber ja, zurück genau. Zur Transaktion.
So, zurück zu Candu.
Sind wir dann noch 2 Stunden
genau, dran. Sonst sind wir noch in 2 Stunden da, genau. Candu adressiert einen der zentralen Bottlenecks im KI-Stack, nämlich nicht Compute, sondern Datenbewegung. Sehr spannend, also GPUs und Speicher müssen immer schneller miteinander kommunizieren und genau hier kommen eben klassische Interconnect-Technologien an ihre Grenzen. Candu entwickelt Hochgeschwindigkeitschips und eine sogenannte Serious-Technology, die Daten effizienter über Kupferverbindungen transportieren.
Und das ist strategisch extrem wichtig, weil KI-Cluster heute oft durch die Bandbreite limitiert sind und nicht durch die Rechenleistung. Das heißt, wenn du Daten schneller und energieeffizienter zwischen den Chips bewegen kannst, dann steigt die Performance im ganzen Rechenzentrum und gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch und die Kosten. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel bei den Hyperscalern.
Und die Kunden sind entsprechend im Top-End-Segment, Hyperscaler und KI-Infrastrukturanbieter, die bestehenden Partnerschaften und das starke strategische Investorenkonsortium zeigen, dass sie bereits tief im Ökosystem verankert sind. Das ist kein Forschungsprojekt mehr, sondern klarer Industrial Deployment Case.
Ja, und die 225 Millionen aus der Series A fließen in den Ausbau der Chipproduktion und die Weiterentwicklung der nächsten Generation von Interconnect-Technologien und natürlich in die Vertiefung von Kundenbeziehungen weltweit. Wenn Candu es schafft, sich als Standard für High-Speed-Connectivity im KI-Zeitalter zu etablieren, dann sitzen wir auf einem der wirklich wertvollen Players und Layers im gesamten KI-Infrastruktur-Stack, der zu einer Can-Do-Mentalität unterstützend beiwirkt.
Ja, wir haben noch eine weitere Mega-Runde diese Woche auf dem Programm. Schauen wir mal, wer hier investiert hat. Und zwar unsere nächste Transaktion kommt aus Lausanne. PaveSpace hat 40 Millionen Seed, mein Gott, 40 Millionen US-Dollar Seed aufgenommen. Eine der größten Seed-Runden im globalen Space-Sektor der letzten Jahre. Gegründet 2024 mit starkem EPFL-Background adressiert das Unternehmen ein zentrales Infrastrukturproblem im New-Space-Markt. Die Runde wurde, Achtung, von Visionaries Club aus Deutschland und Creandum aus, ich glaube, Schweden angeführt, mit Beteiligung von Investoren wie Lombard Odier. Ja, wir haben einen Schweizer, Lombard Odier Investment Managers und P2 Venture ebenfalls aus der Schweiz.
Das ist doch schon mal ein gutes Signal. Und das Problem, das Pave löst, das ist relativ klar. Raketen bringen Satelliten meist nur in den Low Earth Orbit und von dort aus dauert es oft Monate, bis sie mit eigener Energie in den finalen Orbit erreichen. Und in dieser Zeit generieren sie keinen Umsatz. Pave baut sogenannte Orbital Transfer Vehicles, die Satelliten in weniger als 24 Stunden in höhere Orbits bringen können. Orbits, das muss man sich einfach vorstellen, eben, dass man so auf ein paar Kilometer geht das nach oben und dann müssen die Satelliten dort noch irgendwohin transferiert werden. Und das sind nicht nur dann Distanzen von London nach San Francisco, sondern im Space ist es ein bisschen weiter und das geht halt dann extrem lange.
Ja, im Prinzip geht das um Logistik im All mit über 12.000 Satelliten im Orbit und tausenden neuen Launches pro Jahr, wie genau diese Mobilität zum Bottleneck. Wenn du Satelliten schneller in den Zielorbit bringst, reduzierst du Time to Revenue massiv und senkst zudem gleichzeitig die Opportunitätskosten für die Betreiber.
Ja, noch kurz Traction, die ist für ein so junges Unternehmen doch bemerkenswert. Bereits 8 Reservation Agreements haben sie mit Satellitenbetreibern unterzeichnet und sie haben laufende Gespräche mit den großen Industrieplayern. Gleichzeitig haben sie ihre erste Propulsion-Plattform bereits gebaut und testen aktuell. Erste In-Orbit-Demos sind auch noch in diesem Jahr geplant.
Ja, die 40 Millionen US-Dollar fließen in den Ausbau der Technologie, erste Demonstrationsmissionen im All, Teamwachstum und in die Vorbereitung kommerzieller Einsätze. Wenn Pave es schafft, sich als Logistic Layer im Orbit zu etablieren, sprechen wir hier über einen zentralen Infrastrukturplayer der wachsenden Space Economy mit zusätzlicher strategischer Relevanz für die europäische Souveränität, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. So, das wäre es gewesen mit Burn Rate, dem Missy Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.